This is a podcast recorded at CB Expo, Cannabis Business Expo and Conference, on September 16, 2023 in Dortmund, Germany. At the main stage, Dirk Heidenblut, Daniel Kruse, Dirk Heidpriam, Dr. Ferdinand Weiss and Ketanja Kirth Grieser. Moderated by Moritz Förster. Discuss the following topic. Germany's challenging cannabis reforms, navigating medicinal cannabis, industrial hemp and adult use regulation, updates and challenges. Language, German. Enjoy your podcast listening.
Die Herausforderung von Hanf, medizinischem Cannabis und Cannabis als Genussmittel in eine knappe Stunde gepackt. Das ist eine Herausforderung als solche und wir werden sie meistern. Wir haben mit uns in diesem Panel Ketanja Kirth Grieser, Head of Legal bei Cansativa, SPD-Politiker Dirk Heidenblut, Mitglied des Deutschen Bundestages und dort auch im Gesundheitsausschuss aktiv, Daniel Kruse, IHA-Präsident, schon seit über 10 Jahren Veteran, Pionier der ganzen Hanfindustrie, und Dirk Heidenblut, Vice President External Affairs von Aurora Europe und auch im Branchenverband Cannabiswirtschaft sehr aktiv im Präsidium, sowie Dr. Ferdinand Weiss, Anwalt bei Dr. Engelhard Weimar und Kollegen, der schon einige CBD- und Cannabis-Mandanten rausgeboxt hat. Kommen wir zur Sache, wir haben ja nicht so viel Zeit. Am 24. November 2021 stellte die Ampelregierung ihren Koalitionsvertrag vor. Es war ein einziger Satz, der damals unsere ganze Industrie in Aufregung versetzt hat. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. So hieß es damals. 5 Hearings, 2 Eckpunktepapiere und 2 Säulen später sind aus den, Zitat, lizenzierten Geschäften nicht kommerzielle Clubs geworden. Pilotprojekte sollen noch folgen, Säule 2. Die genaue Umsetzung dieser steht aber noch in den Sternen. Vielleicht kann uns Dirk Heidenblut ja etwas mehr verraten. Schauen wir mal. Das Gesetz für den entkriminalisierten Anbau in gemeinnützigen Clubs und zu Hause für den eigenen Bedarf, das ist immerhin die gute Nachricht, dürfte Anfang nächsten Jahres in Kraft treten. Entsprechend ist die Industrie etwas zwiegespalten angesichts dieser mindestens halben Rolle rückwärts, ob sie sich freuen soll, dass jetzt Anfang 2024 endlich Tatsachen geschaffen werden, aller Voraussicht nach, mit einem ganz kleinen Mini-Fragezeichen noch, oder doch weinen soll, weil es nicht für den ganz großen Wurf gereicht hat. Schauen wir mal auf den Genussmittelmarkt. Eher ein bisschen sauer ist die Hanfindustrie, wenn ich es mal so sagen darf. Denn die Rauschklausel, zu der wir später noch kommen werden, ist immer noch nicht rausgekickt. Und die medizinische Industrie, das ist die Industrie, die sich wohl am meisten freut aktuell, weil Cannabis zukünftig nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft wird und viele davon ausgehen, dass die Anzahl der Patienten und Patientinnen entsprechend zunehmen wird. Das erstmal so als Rundumschlag, worum es heute gehen wird. Ihr seht, es ist reichlich Diskussionsbedarf vorhanden. Um gleich zum Genussmittelmarkt zu kommen oder zum CanGe, Cannabis, zum Cannabisgesetz, kurz vorm CanGe. Dirk, ich muss jetzt immer ein bisschen gucken, und dass ich nicht den falschen Dirk erwische. Dirk Heidenblut in diesem
passiert
Fall.
Passiert uns dauernd.
Ja, gut. Wir antworten beide auf alles.
Du bist ja Mitglied des Bundestags und dort im Gesundheitsausschuss als Berichterstatter für Themen wie Drogen, Sucht, Psychiatrie und Apotheken tätig und giltst ganz grundsätzlich als Befürworter der Cannabis-Legalisierung. Jetzt hat der Parteikollege Karl Lauterbach, als er den Kabinettsentwurf vorgestellt hat, gesagt, das ist die beste Form der Legalisierung, die wir bis dato gesehen haben. Teilst du diese Meinung?
Also ich bin sicher, er meinte damit, wenn wir im Parlament damit fertig sind.
Und dann teile ich die Ansicht. An dem vorgelegten Entwurf wird man ganz sicher noch einiges verändern müssen. Ich bin sehr froh, dass ich das als einer von drei Berichterstattern dann machen darf. Wir sind ja in der Ampelkoalition drei und ich werde mit den beiden Kolleginnen aus FDP und Grünen im Wesentlichen das Gesetz jetzt im Parlament verhandeln. Und ich bin mir ganz sicher, wir kriegen da was richtig Gutes raus, ja.
Gut, ich bin mir ganz sicher, du wirst heute noch ganz viel Inspiration erhalten, was alles verbessert werden kann. Kleine Anmerkung meinerseits noch. Karl Lauterbach hat diesen Entwurf für die Cannabis-Clubs ja nicht aus Liebe zu den Clubs vorgestellt, sondern eher, weil er Angst vor dem EuGH hatte und in vertraulichen Gesprächen die Kommission hat durchblicken lassen, dass sie nicht ganz d'accord geht mit dem ganz großen Wurf. Und es gibt sehr viel Zweifel, ob jetzt dieses kleine abgespeckte Modell mit den Clubs tatsächlich dazu dienen wird, mehr Jugendschutz und Gesundheitsschutz zu erreichen durch das Zurückdrängen des illegalen Marktes. Wie optimistisch bist du denn, dass tatsächlich dieses Clubmodell, viele sagen, die Clubs sind überadministriert, den illegalen Markt signifikant zurückdrängen wird?
Also erstmal bin ich zuversichtlich, dass das durchaus geht. Das ist aber, ich will das ausdrücklich sagen, nicht das einzige Ziel, das wir verfolgen. Es geht ja darum, erstens sowas wie eine jahrzehntelange Ungerechtigkeit zu beseitigen. Es geht darum, Gesundheitsschutz auch nach vorne zu bringen. Auch das können die Clubs durchaus leisten. Und natürlich im Bereich Kinder- und Jugendschutz was zu leisten. Wir haben jetzt keinen wirklichen Kinder- und Jugendschutz. Das muss man immer wieder denjenigen sagen, die behaupten, das bringt alles nichts. Und wir werden dann deutlich besseren haben. Allerdings müssen wir an die Überregulierung der Clubs durchaus ran. Unser Ziel ist, dass die Clubs entstehen. Und ich weiß nicht, ob Karl Lauterbach das nur sozusagen der Not gehorchend gemacht hat. Also klar ist, dass wir jetzt mit mehreren Säulenverfahren ist der Not gehorchend. Aber die Clubs waren immer, zumindest für uns, Teil des Gesamtsystems. Wir wollten nie nur auf ein Verkaufssystem setzen. Das muss auch noch kommen. Das wird auch mit Säule 2 und ich denke dann spätestens Säule 3 und fortfolgende kommen. Aber die Clubs sind ein schon zentraler Punkt und ich bin sicher, wenn wir es vernünftig machen, dann sind die Clubs auch ein erster wichtiger Schritt, um den Schwarzmarkt zurückzudrängen. Ja.
Dirk Heiteprim in dem Fall. Der Branchenverband hat ja gerade ein Paper rausgebracht, das die These aufstellt, es wird nicht reichen, um den illegalen Markt zurückzudrängen. Unter anderem auch Kirsten Kappert-Gonter, immerhin Teil der Regierung, hat sich auch gewünscht, persönlich hätte sich mehr Mut gewünscht, bis zum EuGH die Sache durchzuziehen. Wie siehst du es? Werden wir ein Zurückdrängen des illegalen Marktes erleben oder hättest du auch gesagt, Mensch, lass das drauf ankommen vor dem EuGH?
Also ich stimme da durch Heidenblut in vielen Punkten zu. Also Punkt 1, das Gesetz ist so gut und so wichtig, dass es jetzt einfach erstmal durch muss. Ne? Die Herausnahme aus dem Betäubungsmittelgesetz, Möglichkeit für Konsumenten dann auch legal zu konsumieren, verändert gerade erstmal einfach alles. Aber ja, eigentlich müssen wir sagen, die Vorstellung, und du hast es relativiert, aber die Vorstellung, dass wir einen Schwarzmarkt mit privatem Anbau, auch gemeinschaftlichem Anbau, wirklich zurückdrängen können, ist illusorisch. Also wenn wir wirklich in einer großen Zahl hochqualitative Produkte zu einem bezahlbaren Preis, der auch konkurrenzfähig zum Schwarzmarkt ist, haben wollen, kommen wir an der Wirtschaft nicht vorbei. Das ist, glaube ich, etwas, was uns in den letzten Monaten aufgefallen ist, dass es so eine Tendenz dazu gab, die Wirtschaft ist da eigentlich eher fehl am Platze, die brauchen wir nicht. Das ist etwas, was wir kritisieren würden. Und für uns zieht sich das durch den Gesetzentwurf durch, dass wir einfach hier noch nicht fertig sind. Natürlich, ne, parlamentarischer Prozess, warten wir auch noch gerne ab und unterstützen wir gerne. Aber wir haben an ganz vielen Punkten Rechtsunsicherheiten. Wir haben beim Hanf, beim Industriehanf Rechtsunsicherheiten. Wir haben immer noch im Medizinalbereich Rechtsunsicherheiten. Wir sind uns auch noch nicht klar, inwiefern in den Clubs bestimmte Dinge wie Anbau von Stecklingen oder Ähnliches ausgelagert werden können. Also was wir uns wünschen, auch in der Zusammenarbeit, ist einfach, lass uns gucken, dass wir das jetzt so durchkriegen und da, wo Unsicherheiten bestehen, gemeinsam noch Lösungen finden. Und ich bin da ganz optimistisch, dass in den nächsten Monaten wir da eine sehr enge und gute Zusammenarbeit haben werden.
Ich Ich würde nur kurz dazu sagen, also ich gehöre nicht zu denen, die glauben, dass die Wirtschaft nicht erforderlich ist an der Stelle.
Ich will das nur sehr
deutlich sagen. Und ich teile auch die Ansicht, dass wir die Wirtschaft brauchen, um sozusagen effektiv nicht nur den Schwarzmarkt zurückzudrängen, sondern auch Produkte auf den Markt zu kriegen. Wir haben vorhin schon am Rande ab und zu gesprochen, die eine bestimmte Qualität haben, die überwacht sind, die kontrolliert sind und auch einen Verkauf vernünftig, und nicht jeder will in den Club gehen. Auch das muss man ganz klar sagen. Ich würde mich aber dagegen wehren zu sagen, dass der erste Schritt nicht auch schon ein Schritt ist, mit dem wir beginnen, an dieser Stelle was zu machen. Und ich glaube, dass wenn wir den Clubs die Perspektive geben, ja, die werden den Schwarzmarkt nicht auflösen. Das hat übrigens auch die Wirtschaft bisher in Kanada nicht vollständig geschafft, um es mal freundlich zu sagen. Aber die werden einen ersten Peak setzen und sie werden das System beginnen zu verändern. Und das ist so wichtig an der ganzen Geschichte.
Ja, zur ganz großen Systemänderung auf europäischer Ebene kommen wir am Schluss auch nochmal, wie das gelingen kann, Richtung legale Wertschöpfungskette. Aber vielleicht vorher nochmal zurück zum parlamentarischen Verfahren. Jetzt sind Termine durchgesickert, 12. Oktober, erste Lesung im Bundestag, 16. November, zweite und dritte. Das ist jetzt alles erst nochmal so halb inoffiziell, glaube ich, offiziell, glaube ich, noch nicht verkündet. Bundesrat wird auch sich nochmal mit dem Thema auseinandersetzen, aber so hoffen wir zumindest mal alle, die Sitzung im Bundesrat eher zweitrangig, es sei denn, wir erleben da noch eine Überraschung. Aber für diese Termine, 12. Oktober, gerade für den 12. Oktober, ist ja jetzt die perfekte Gelegenheit, Dirk Heidenblut nochmal zu inspirieren, was er alles mit reinnehmen kann ins Parlament. Ferdinand, welche ganz großen, es wurden ja schon ein paar Baustellen genannt, welche ganz großen Baustellen im aktuellen KANG-Kabinettsentwurf siehst du denn noch aus juristischer Sicht?
Also insgesamt ist der Entwurf, das haben wir auch gesagt, handwerklich eigentlich gut gemacht, bis auf ein paar Ausnahmen. Ja, das größte Problem sehe ich aber eigentlich darin, der Entwurf ist halt relativ sperrig. Ja, die Kritik gab es auch zum Beispiel vom Deutschen Richterbund, viel zu kleinteilig und so weiter. Und man wird abwarten müssen, inwiefern dann die Social Clubs eigentlich die Rolle einnehmen werden, die man ihnen gerne zuschreiben würde, oder ob sich nicht das eine oder andere eher dann auch in den Eigenanbau verlagert. Und da, finde ich, haben wir im Gesetzesentwurf erstens handwerkliche Fehler, aber auch Inkonsistenzen im Hinblick auf die Umsetzung und Erreichung, die Ziele, die man sich steckt. Also ich darf 3 Pflanzen anbauen nach dem Gesetzesentwurf. Wenn ich die komplett abernte, und die ernte ich ja nicht sukzessive ab, sondern eben mehr oder weniger auf einmal, dann sprenge ich sofort die Besitzmenge von 25 Gramm. Ja? Wenn ich im Social Club bin, da habe ich das Problem nicht so. Also wenn ich dort anbaue, dann kann ich das dort einbunkern. Aber jetzt als Privater habe ich das Problem, was mache ich mit dem Rest? Er wird das nicht das Klo runterspülen. Er darf es aber auch nicht weitergeben. Ja? Und was wird damit passieren? Da besteht schon die Gefahr, dass ich jetzt ein ganz wesentliches Ziel verfehle, und das ist die Bekämpfung des Schwarzmarkts, weil in der Lebensnahmenbetrachtung, er wird es wahrscheinlich weitergeben. Ja? Und dann verfehlen wir die Ziele, die wir uns gesteckt haben, auch im Hinblick auf die Qualität womöglich, weil der Eigenanbau hat nicht die Qualität, wie jetzt zum Beispiel der Social Club, der viel, viel, viel mehr Auflagen erfüllen muss. Und da beißt sich die Katze ziemlich in den Schwanz. Ich will damit nicht sagen, dass ich gegen den Eigenanbau bin. Aber es ist schwer, sozusagen diese Ziele miteinander in Einklang zu bringen.
Ja, das hört sich so an, als ob an dieser Stelle noch nachgebessert werden sollte, da sich ansonsten wirklich viele Menschen strafbar machen könnten, die zu Hause eigentlich im besten Sinne 3 Pflanzen kultivieren. Zurück zu dem aktuellen KANG und der Hoffnung der Unternehmen auf den Genussmittelmarkt, die einst herrschte. Katania, du bist Head of Legal bei Cansativa. Ihr distribuiert unter anderem auch für das BfArM die in Deutschland produzierten Blüten, darunter ja auch die von Aurora, medizinisches Cannabis. Aber viele in der medizinischen Industrie haben natürlich schon sehr große Hoffnungen gehabt, als dann im November 2021 der Koalitionsvertrag rauskam. Unter anderem hat Cansativa im Februar 2022 im Abendzug einer 13 Millionen Euro Finanzierungsrunde verkündet, auch für den Genussmittelmarkt sich schon in Stellung bringen zu wollen. Sind die Planungen jetzt mit diesem Gesetz erstmal hinfällig oder auf die Bank geschoben, Stichwort Säule 2, oder seht ihr weiter im Rahmen des jetzigen Gesetzes Kooperationsmöglichkeiten?
Also das war 2021, 2022. Die Welt hat sich weitergedreht. Wir haben viele Dokumente aus Berlin lesen dürfen und auch Cansativa hat sich weiterentwickelt. Cansativa hat im letzten Jahr zum ersten Mal Eigenmarken auf den Markt gebracht von einer sehr hohen Qualität. Wir haben eine zweite Marke nachgeliefert. Wir sind in den Export eingestiegen, ganz, ganz neu. Auf der Fahrt hierhin habe ich sogar noch einen Vertrag freigegeben, um noch weiter in den Export einzusteigen. Wir haben ganz, ganz viele tolle Projekte in der Pipeline, die demnächst starten werden. Und wenn man sich überlegt, dass wir letztes Jahr einen Umsatz von 13 Millionen gemacht haben, dieses Jahr die 20 Millionen anpeilen, auf einem guten Weg sind, glaube ich, gibt es jetzt keinen Grund, sich zu beschweren, ehrlich gesagt. Das ist halt unser aktueller Fokus, den wir haben.
Beeindruckende Wachstumszahlen, zumal wir bei Krautinvest eine Umfrage gemacht hatten, wie viele Akteure von der Marktkonsolidierung in den 12 Monaten ausgehen. Ich glaube, 80% hatten gesagt, der Markt wird sich stark konsolidieren in den nächsten 12 Monaten. Dirk Heiteprim, wenn du jetzt so im Branchenverband mal reinhorchst, Kange tritt bald in Kraft. Also es ist wirklich ein erster sehr, sehr großer Schritt Richtung Ende der Prohibition. Wie ist die Stimmung in der Branche?
Ja, natürlich zwiegeteilt. Ne? Wenn wir betrachten, dass wir natürlich, und du sagtest es gerade, ne, das ist noch nicht das Ende und das ist uns auch klar. Und das wird sicherlich noch viele Jahre dauern, bis wir an einen Punkt kommen, wo man auch mit dem Genussmittelmarkt Geld verdienen kann. Aber eben bis dahin zu kommen, wird nicht ganz einfach. Also die Industrie ist natürlich auch sehr jung und sehr dynamisch und eine Konsolidierung ist jetzt auch im Zweifel keine Überraschung. Nichtsdestotrotz waren die Erwartungen natürlich sehr groß. Das kennen wir aber auch aus anderen Ländern. Wenn man in die Branche reinhört, wie gesagt, es kommt ganz drauf an, in welchem Bereich ich schaue. Wenn ich mir den Nutzhanfbereich anschaue, ich glaube, wenn wir das Thema der Rauschklausel noch mal klären können, würden wir da, glaube ich, ziemlich zufriedene Player haben. Wenn wir in die Zulieferer reinschauen, da ist natürlich ein Potenzial da, auch im Medizinalcannabis geht die Professionalisierung weiter. Da sind wir, glaube ich, auch gut aufgestellt. Schwierig wird es für alle, die im Bereich des CBD-Shops in der Vorbereitung für die volle Kette im Genussmittelmarkt sich aufgestellt haben. Da sehen wir ganz deutlich, dass das ein erdrutschartiges Verlieren von Unternehmen und von Arbeitsplätzen und Mitarbeitern ist. Aber das ist natürlich auch etwas, was nicht unerwartbar war. Das wird sich auch wieder einstellen. Aber es ist natürlich, der Druck auf die Branche ist groß. Und wir sehen sehr viele, die gerade Schwierigkeiten haben und hoffen, dass wir da den Dreh noch hinkriegen und da ist das Cange natürlich ein guter Anfang.
Zumal es ja durchaus auch neue Opportunitäten geben kann in der Zusammenarbeit mit den Clubs. Die müssen ja auch die Anbauflächen erschließen und die Vereinsstrukturen aufbauen, das Ganze ans Laufen kriegen. Brauchen sicherlich auch den einen oder anderen Servicepartner und vor allem auch rechtlichen Beistand dafür. Ich hatte im Vorfeld mit einigen gesprochen über das Thema, wie kommen die Clubs eigentlich an Seeds und Stecklinge ran. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche es waren, 3, 4 und hatte, glaube ich, 6, 7 Meinungen. Von daher würde mich das mal interessieren, wie ihr es seht, der Markt für Seeds und Stecklinge, also wer darf und wie, unter welchen Auflagen eigentlich überhaupt an die Clubs verkaufen. Also was ja klar ist, irgendwie die Kultivierung als solche, das sollten wirklich vor allen Dingen durch die Mitglieder stattfinden. Da wird es auch schwierig, Service anzuheuern. In anderen Bereichen könnte das ein bisschen einfacher werden, aber Kultivierung ist wirklich eine Sache, die muss mehr oder weniger Non-Profit mit Minijobbern eventuell noch stattfinden. Aber und dann der Handel in den Clubs, Seeds von Club zu Club, Steckling von Club zu Club auch einfacher. Wie kommt man als Unternehmen an die Clubs mit Seeds und Steckling ran?
Das meinte ich, als ich vorhin gesprochen habe, dass vieles einfach noch nicht rechtssicher ist. Wir schauen rein und sagen, könnte möglich sein, wissen wir aber nicht so ganz genau. Das ist jetzt bei so einem Riesenprojekt auch nicht ungewöhnlich. Ne? Und dafür haben wir auch Leute wie Dirk Heidenblut und den Rest im Bundestag, mit denen wir darüber reden. Und das ist auch unsere Aufgabe als Verband zu sagen, hey, wir sehen da Schwierigkeiten. Und da muss ich auch immer sagen, da haben wir auch offene Ohren für. Es gibt natürlich so ein paar Baustellen. Wenn wir über Seeds sprechen, ist, wir haben es in Deutschland in den letzten Jahren weder im Hanfbereich noch irgendwo anders Samen hergestellt. Und das jetzt mal so aus dem Ärmel wieder aufzubauen, ist jetzt auch nicht so ganz einfach. Die Stecklinge klar, also ich hoffe wirklich, dass das Geschäftsmodelle für Einzelne sind. Ich glaube, für uns als großen etablierten Player wie Aurora ist das jetzt kein Business, was wir uns angucken, weil es macht im Zweifel auch keinen Sinn, in einer medizinischen Anlage Stecklinge für einen Cannabis-Club zu ziehen. Und das hat ganz viele Folgen, die man dann erstmal beachten muss. Also unsere Hoffnung ist, da kann es sicherlich auch nochmal interessante Bereiche geben. Das werden wir sehen, nachdem wir das zusammen bearbeitet haben und der Deutsche Bundestag ein Gesetz beschlossen hat. Und dann können wir sagen, das funktioniert so oder so. Aber die Hoffnung ist natürlich da. Aber ich glaube, wie gesagt, die größte Hoffnung, die ich habe, jetzt erstmal ist der Industriehanfbereich, weil ich glaube, da sind die größten Potenziale für die nächsten Jahre.
Aber aktuell auch noch eine ganz, ganz große Hürde. Da kommen wir aber später dann zu, Herr Daniel. Zum Stecklinge- und Seed-Geschäft, willst du da noch was sagen? Daniel?
Ich jetzt? Ja. Ich glaube, die Kollegen und Experten aus dieser Branche haben sich schon dazu entsprechend gemeldet. Wenn du möchtest, kann ich den Übergang zum Nutzhanf jetzt schon beginnen oder?
Nutzhanf heben wir uns noch kurz auf. Also nicht wundern, dass Daniel Bissatto
nur deswegen, weil
nicht richtig immer mit zu Wort gekommen ist. Genau, er ist ja der absolute Nutzhanf-Experte, wahrscheinlich einer der mit der größten Expertise in ganz Europa. Aber das Thema ist wirklich das, was wir dann nochmal zum Schluss haben. Ich dachte, eventuell würdest du schon an die Seeds anknüpfen wollen. Aber ist vorgesehen, dass Unternehmen tatsächlich dann auch Seeds und Stecklinge an die Clubs verkaufen können?
Also wir müssen ja sicherstellen, dass die Clubs, im Zweifel auch der den Eigenanbau macht, irgendwie an sozusagen das Grundmaterial kommt. Uns ist auch klar, dass das in Deutschland bisher ja eher, sagen schwierig. Wir mal, zumindest auf legalem Wege nicht so ohne weiteres funktioniert. Also wird es Möglichkeiten geben, das zu machen. Nach meiner Kenntnis ist der europäische Raum zumindest auch schon gesetzlich mit betrachtet. Und nach dem, was ich zurückgemeldet gekriegt habe, kann das zumindest bei den Seeds auch wohl als funktionstüchtig betrachtet werden. Aber wir sind da auch noch in Gesprächen und werden dazu einen Weg finden, weil, wie gesagt, wir wollen, dass das System ins Laufen kommt. Und am Ende wird man ja auch im wirtschaftlichen Bereich, auch bei den Modellprojekten, an die Grundstoffe kommen müssen. Das hilft ja nicht.
Catania, seht ihr noch andere Formen der Zusammenarbeit mit den Clubs?
Also spätestens dann, wenn man sich nochmal die Gesetzesbegründung durchliest, ist klar, da steht drin, es dürfen nur nicht kommerzielle Zwecke verfolgt werden, ist die Antwort für uns eigentlich schon gesetzt. Das ist eigentlich kein Spielfeld für uns. Aber wichtig ist uns in dem Zusammenhang, dass das kein Ruhekissen sein kann, wenn man jetzt an die Patientenversorgung denkt. Und das Thema Eigentherapie ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass im Bereich Medizinalcannabis parallel auch noch was getan werden muss. Und ich habe gehört, positiv zur Kenntnis genommen, dass da noch Luft zu sein scheint. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich der Paragraph 31 vom SGB 5. Da geht es um die Kostenerstattung. Kosten ist ein großes Thema und die darauf basierende Arzneimittelrichtlinie. Es kann nicht sein, dass die Ausnahme der Ablehnung der Regelfall ist. Also da müssen wir wieder zum anderen Weg kommen, der Kostenerstattung. Es kann auch nicht sein, dass Blüten und Extrakte, da gibt es wissenschaftlich überhaupt keinen Grund dafür, nachrangig zur Anwendung kommen. Und ich verstehe persönlich auch nicht, ich bin keine Medizinerin, aber ich habe mit vielen Medizinern zu diesem Bereich gesprochen, dass Cannabis erst dann eingesetzt werden darf, beziehungsweise die Kosten dafür erstattet bekommen werden, wenn es sich wirklich um eine schwerwiegende Erkrankung hat. Es gibt, also ich spreche jetzt mal als Frau, auch in unserem Bereich, viele Bereiche, wo es wirklich hilfreich ist und weshalb da keine Kostenerstattung kommen darf, das verstehe ich nicht. Ein weiteres Thema natürlich auch in dem Zusammenhang die Entstigmatisierung, die auch ganz wichtig ist. Und da muss ich in dem Bereich natürlich auch was im Medizinal-Cannabis-Gesetz tun, was die Einnahmemöglichkeiten der Patienten angeht. Also haben ja alle schon schöne Bilder sich gemalt, wo was in Großstädten noch eingenommen werden darf. Und eigentlich gibt es da keine Einnahmemöglichkeiten. Also das hilft halt nicht, die Entstigmatisierung zu fördern.
Wir kommen sofort zum medizinischen Markt. Vorher noch eine einzige Frage an Ferdinand. Ganz interessant, im Kabinettsentwurf Genossenschaftsmodelle sind auch vorgesehen und Vereinsmodelle. Was sind Vor- und Nachteile der beiden Ansätze?
Also die Genossenschaft kam ja relativ überraschend dann noch erst im Regierungsentwurf mit hinzu als Rechtsform. In der Gesetzesbegründung steht eigentlich nicht da irgendwie Näheres dazu, warum die Genossenschaft jetzt als taugliche Rechtsform hiermit einbedacht wird. Wenn man den Verein und die Genossenschaft jetzt gegenüberstellt, dann glaube ich, dass die Genossenschaft nahezu keinen Anwendungsbereich finden wird. Ja? Der Verein ist viel wendiger, viel flexibler. Man hat einen geringeren Gründungsaufwand. Bei der Genossenschaft muss ich mich dem Prüfverband anschließen, werde turnusmäßig auch immer wieder überprüft. Ich sehe das, ich bin Formkaufmann, das kommt auch noch dazu. Das hat Nachteile im Bereich der Haftung zum Beispiel. Ja. Mir erschließt sich momentan nicht, warum ich diesen genossenschaftlichen Weg gehen sollte. Wird vielleicht einzelne Konstellationen geben, die ich mir, da fehlt mir momentan noch die Fantasie zu, ganz ehrlich, ja, wo sich auch mal jemand als Genossenschaft sozusagen formieren wird. Aber wir werden im Regelfall Anbauvereinigungen in Form von Vereinen sehen.
Zurück zum medizinischen Markt. Du hattest schon gesagt, Genehmigungsvorbehalt, möglichst nochmal zumindest am 12. Oktober auf die Probe stellen im Parlament. Gibt es sonst noch Wünsche, die du hast Richtung medizinischen Markt, was noch geändert werden sollte? Katanja.
Im medizinischen Markt, also das, was ich vorgetragen habe, ist uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wichtig ist natürlich, ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, meine Kollegen beruhigen mich dann, aber BTMG, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf zu sprechen, ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass da auch keine Änderung mehr kommt, dass Medizinalcannabis da wirklich draußen ist. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
Ja. Ganz großes Thema, Reklassifizierung. Medizinisches Cannabis gilt zukünftig nicht mehr als Betäubungsmittel. Viele Akteure im Markt erhoffen sich deutliche Erleichterungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, verbunden mit vielen Ressourceneinsparungen. Und vor allen Dingen können auch Ärzte es zukünftig dann als ganz gewöhnliches RX-Medikament verschreiben auf einem normalen Rezept, nicht mehr auf dem BTM-Rezept. Ihr geht von starkem Wachstum aus. Was sind die großen Vorteile aus Patientensicht, aber auch aus Sicht der Unternehmen?
Also ganz klar, wenn ich jetzt mal wie ein Jurist auch, ist ein Arzt von Haftungen gesteuert, getrieben und da hat sich halt ganz, ganz viel getan. Wenn ich mir noch den alten 29, glaube ich, weiß es nicht, Absatz 1 mal 6 oder so angucke, da steht drin, wenn ich gegen 13 verstoße, dann habe ich eine Straftat und im 13 stand wiederum drin, also wenn dieses Mittel nicht, wenn es Alternativen unjuristisch gesprochen dazu gibt und ich verschreibe es trotzdem, bin ich im Prinzip schon im Straftatbestand drin. Das ist, also im Prinzip immer, wenn ein Mediziner Cannabis verschrieben hat, war mit dem halben Bein eigentlich schon im Gefängnis in Anführungsstrichen, jedenfalls unter dem Straftatbestand. Wenn das weg ist, glaube ich, bin ich davon überzeugt, dass ganz, ganz viele Ärzte sagen, okay, ich habe mich erkundigt, ich glaube, das ist eine richtige Möglichkeit. Das heißt, es wird zu mehr Verschreibungen auf jeden Fall kommen. Bei den Apotheken natürlich ein riesen, riesen Vorteil, weil absolute Zeitersparnis ist. Man muss sich überlegen, so ein BTM-Rezept muss jeder einzelnen Person, also einer konkreten Person zugeordnet werden. Das heißt, ich muss im Computer genau eingeben und das ist ein unglaublich administrativer Aufwand, der da betrieben wird. Viele BTM-Rezepte intern müssen von zwei Leuten bearbeitet werden. Das heißt, eine Person kann wieder freigestellt werden, was natürlich total gut ist. Das ist eine riesen, riesen Zeitersparnis. Ich habe gerade letzte Woche noch mit einem Apotheker darüber gesprochen, der sich sehr freut. Man muss mal gucken, was die Verwahrung jetzt von Cannabis angeht, hat sich ja vom Wortlaut her auch leicht was verändert. Aber Tresore sind vorhanden, werden auch weiterhin genutzt werden. Da wird es jetzt nicht irgendwie zu Veränderungen kommen. Für uns heißt das als Unternehmen, wir haben ein bisschen weniger Dokumentationspflichten. Wir mussten sonst zweimal jährlich bei der Opiumstelle unsere Meldungen abgeben. Jetzt ist es nur noch einmal im Jahr. Also auch auf unserer Seite ein bisschen weniger Aufwand. Von daher gehe ich davon aus, dass all diese Sachen Trigger sind, dass es dann eben auch zu mehr Verschreibungen kommt insgesamt.
Ferdinand, wenn ich dich mal ganz provokant fragen darf, wird es zukünftig einfacher beim Hausarzt medizinisches Cannabis zu erhalten als über die Clubs Cannabis als Genussmittel?
Ja, die Kati hat es ja im Prinzip eben schon gesagt, das ist genau so. Dadurch, dass es dann den Paragraph 13 BTMG nicht mehr gibt, kann der Hausarzt oder der Arzt generell, das ist der niedergelassen, ist leichter verschreiben. damit ist es aber halt noch nicht getan. Ja, das Problem liegt eigentlich, das hattest du auch schon angesprochen, in der Kostenübernahme durch die Krankenkasse. Weil da ändert sich erstmal nichts. Die Hürden sind wahnsinnig hoch. Ja, also ich muss quasi austherapiert sein. Ich brauche eine ärztlich begründete Entscheidung unter Interessensabwägung der Vor- und Nachteile. Über diesen Stolperstein fallen sehr viele. Und es geht schon so los, dass der Arzt oft gar nicht die Ressourcen hat, um jetzt eine längere Begründung zu schreiben, die dann zum Beispiel auch in einem gerichtlichen Verfahren, wenn sie auf dem Prüfstand steht, ist das ausreichend begründet. Die sieht man sehr selten. Das hat letztlich zur Folge, dass wenn diejenigen, die keine Kostenübernahme kriegen, ja, die sehen sich dann natürlich danach Alternativen um. Und dann kriegen wir genau das, was wir nicht wollen, einen Mix zwischen dem Genussmittelmarkt, bestehend aus Anbauvereinigungen und Eigenanbau, und dem medizinischen Markt, weil die Produkte sind ja durchaus schon vergleichbar, ja, in der Darreichungsform etc. Und dann sagt sich doch ein Cannabispatient, das ist zu teuer, das kann ich mir gar nicht leisten. Dann baue ich selbst an oder trete eine Anbauvereinigung an bei und letztlich nehme ich das dann als Medizin. Ja? Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, um dieses Problem aufzulösen. Entweder wir müssen an den Paragraphen 31 Absatz 5 SGB ran. 31 Absatz 6 SGB 5 ran, ja, und den die Hürden senken, oder, und das ist aber nur eine mittelfristige Lösung, der medizinische Markt muss sich deutlich weiter entwickeln in Richtung fertige Arzneimittel, um sich abzugrenzen. Das kostet viel Geld und Zeit und dementsprechend glaube ich nicht, dass das momentan eine ernsthafte Alternative ist.
Also stimmst du auch, Katania, zu, die Diskriminierung der Blüten eher zu beenden und die Vorrangigkeit von Extrakten und Fertigarzneimitteln mal ernsthaft in Frage zu stellen und auch nochmal den Genehmigungsvorbehalt aufzugreifen für den Spickzettel für den 12. Oktober. Ich habe selbst noch eine Frage Richtung Medizinalcannabis, was bis dato nicht passiert ist im MedCanG, die Ausschreibungsverfahren oder die Produktion in Deutschland auch nochmal anzugehen. Wir haben die Situation, dass drei Unternehmen durch ein Ausschreibungsverfahren gelaufen sind und hierzulande maximal 2,6 Tonnen jährlich plus nochmal irgendwie 10% oder sowas, aber 2,6 Tonnen jährlich in etwa produzieren dürfen im Auftrag des BfArM. Andere Länder gehen da deutlich liberaler vor. Wir haben Dänemark, wir haben in Südeuropa Länder, da gibt es eine, kann man sich um eine Lizenz bewerben, dann kann man auch exportieren. Der Export von in Deutschland produziertem Cannabis im Auftrag des BfArM ist nicht möglich. Solche Themen sind jetzt noch nicht angegangen worden. Stehen die trotzdem auf der Agenda?
Also bei uns, ich kann jetzt sagen, bei den Parlamentariern stehen die auf der Agenda. Wir wollen ja, und ich glaube, an der Stelle verpassen wir auch wirtschaftliche Chancen auch für unser Land. Vielleicht nicht insgesamt, weil man kann ja importieren im Zweifel, aber unsere Idee ist ja auch, dass in Deutschland da nochmal andere Dinge passieren. Und ich glaube, wir müssen uns grundsätzlich über eine Veränderung des Systems unterhalten. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ausschreibungssystem, so wie wir es haben, auch das haben wir vorhin schon mal kurz am Rande besprochen, oder nicht eher das System, wie es in anderen auch europäischen Ländern läuft. Also wir haben ja bei dem Cannabismarkt für Konsumentinnen und Konsumenten einfach das große Problem, dass wir bisher in Europa nicht eine Einigkeit oder eine Vorgehensweise finden. Bei Medizinalcannabis gibt es aber durchaus andere Systeme auch in Europa, die gehen und gängig sind. Da könnte man sich andienen machen wir ja schon, weil wir importieren, aber anlehnen. Also ich glaube, das wäre eine gute Chance, jetzt das Gesetz aufzugreifen. Ich will so ein bisschen Wasser in den Wein gießen, was die Frage Medizinalcannabis und das Genehmigungsverfahren und anderes angeht. Weil das eine, ich sag mal, der leichtere Zugang und das leichtere Verordnen das andere faktisch torpediert. Man muss einfach sehr deutlich sehen, dass wir bei Cannabis einen Sonderweg gehen in Deutschland. Den gehen wir sonst nicht im Medizinalbereich. Wir hätten überhaupt kein Problem, wenn Cannabis den gleichen Weg durchs Amnok-Verfahren gehen würde. Insofern der Hinweis auf die Fertigarzneimittel wie alle anderen auch. Wir gehen einen Sonderweg und ein Sonderweg setzt besondere Verfahren voraus. Das geht nun mal nicht anders. Sonst würden wir ganz viele andere Produkte auch auf den Markt kriegen, die Leute für gut und hilfreich halten. Ich sage das jetzt mal freundlich, die auch Ärztinnen und Ärzte in Teilen für gut und hilfreich halten, die aber auch nicht bezahlt werden, weil sie eben nachgewiesen nach unseren hochkomplexen Systemen die Wirkung noch nicht wirklich erbringen. Und vor dem Hintergrund, wir werden sicherlich an die Frage Genehmigungsvorbehalt und auch die Frage sozusagen der Vorerkrankung nochmal rangehen. Wir haben da übrigens schon was getan. Ich will nur darauf hinweisen, im Rahmen des Alp-VVG haben wir zumindest dem GBA die Möglichkeit gegeben, bei bestimmten Arztgruppen das Genehmigungsverfahren praktisch zu eliminieren. Das ist im SAPV-Bereich auch schon passiert. Das kann auch in anderen Bereichen passieren. Aber es wird ganz sicher, würde ich jetzt mal sagen, im MedKNG keinen großen Wurf nochmal in Richtung Genehmigungsvorbehalt und Ähnliches geben. Gerade weil man auch erstmal sehen will, wie sich das andere entwickelt. Es ist aber im Zweifel an den Firmen dafür zu sorgen, dass sie Prozesse durchlaufen und im Zweifel auch sich durchaus Richtung der Fertigarzneimittel orientieren. Das muss man schon sehr klar sagen. Und es ist keine Diskriminierung der Blüten. Es ist im Gegenteil. Schauen Sie mal in andere europäische Länder. Verordnet und bezahlt durch dritte Blüten, das werden Sie so ohne weiteres nicht finden, weil das eigentlich kein Verfahren ist. Das haben wir auch in anderen Bereichen nicht. Und das ist ja auch problematisch, weil für Blüten am Ende ein Patent zu kriegen und sozusagen dann auch ein Interesse an Forschung und Durchlaufen des Prozesses ist natürlich schwierig. Und vor dem Hintergrund müssen wir dafür ein Sondersystem finden. Und bei aller Wertschätzung dafür, dass wir da Veränderungen vornehmen müssen, abschaffen werden wir das Sondersystem sicherlich an der Stelle in nächster Zeit nicht. Davon kann man ausgehen.
Wobei der GBA ja auch nochmal betont hat, dass Extrakte und Fertigarzneimittel vorrangig zu behandeln sind bei seinem Beschluss im, ich glaube Februar war es, ne? Oder April. Dirk, du wolltest nochmal was zu den Ausschreibungsverfahren,
Lizenzierungsverfahren geben. Nur für die Ausschreibung, also als einer der drei Anbauer, das größte Problem ist ja nicht nur, dass die Menge und das grenzt, sondern wir arbeiten heute mit Kultivaren, die wir vor 5 Jahren festgelegt haben. Das ist natürlich weder von der Effizienz noch großartig, weil auch da wir jetzt wirklich alle in die Forschung gegangen sind und da viel Neueres ist. Es ist aber auch einfach nicht mehr das Kultivar, was heute nachgefragt wird. Ich glaube, was wir brauchen, ist mehr Flexibilität. Und ich glaube, da sind wir uns einig, wenn wir etwas flexibler mit dem Vertrieb des Produktes wären, könnten wir da auch noch viel erreichen. Aber deshalb, ich weiß, wir werden es diskutieren.
So, jetzt kommen wir zu einem Thema. Daniel, danke für deine Geduld.
Beste kommt zum Schluss.
Es ist ein Thema,
das jetzt nicht mich, sondern das Thema.
In dem sich aber fast alle unisono einig sind, mit dem man spricht. Also ich habe keinen getroffen bis dato, zumindest in der Industrie, der gesagt hat, dem stimme ich nicht zu. Die Rauschklausel muss raus. Für alle, die jetzt noch nicht ganz damit firm sind, 0,3% maximal THC gilt erstmal als Hanf. Aber es gibt da ein Gutachten, das sagt, auch das kann man so extrahieren durch Backprozesse etc. und so weiter und so fort, dass am Ende ein rauschfähiges Produkt entsteht. Und wie dein Vorschlag an Dirk Heidenblut, wie ist es aktuell formuliert und wie würdest du es umformulieren im Gesetz?
Einfach rausstreichen. Das ist ganz einfach. Das geht schnell. Das kriegen wir gleich hin.
Dann gehen wir kurz da drauf.
Ja, genau.
So einfach geht es nicht im Gesetz.
Aber gut. Nein, aber wir werden es natürlich von allen Seiten aus euch nochmal offiziell mit auf den Weg geben. Ich bin auch sehr froh, dass nochmal das Parlament das letzte Wörtchen mitzureden hat, Dirk und ich, also der andere Dirk hier auf der anderen Seite. Und ich haben uns schon abgestimmt von den Verbänden aus dem Nutzhanfbereich und natürlich auch von uns aus der europäischen Sicht wird es kommen. Wir müssen das Missbrauchspotenzial von Nutzhanf einfach mal beenden. Dieses Thema gibt es einfach hoffentlich ab nächstem Jahr nicht mehr. Wenn Nutzhanf ein Missbrauchspotenzial zugewiesen würde, dann müssten wir den Supermarkt in Deutschland komplett zur Hälfte entleeren, weil die Hälfte der Produkte dort haben ein Missbrauchspotenzial nach der Art und Weise, wie es dem Nutzhanf zugewiesen wird. Und das ist einfach unlogisch, das ist unrichtig, das ist auch unwissenschaftlich. Ich möchte aber vor allen Dingen mal etwas Positives sagen in dieser Runde, wobei wir haben ja auch schon viele positive und gute Beiträge gehabt, einfach aus meiner Sicht, denn Moritz war es erwähnt, ich bin seit mehr als 10 Jahren bei dem European Industrial Hemp Association, also bei dem Fachverband für Industriehanf Europa tätig und mache das seit einigen Jahren als Präsident, aber davor auch schon als Vorstandsmitglied. Das ist schön, wenn man diese Übersicht der Branche hat, aber dazu kommen eben halt insgesamt 26 Jahre Nutzhanf oder wie wir es lieber sagen, Industriehanf, sollten wir uns übrigens angewöhnen in Deutschland, ja, dieses Wort aufzunehmen. Industriehanf bringt es eigentlich mehr auf den Punkt. Und ich kriege das jetzt seit 26 Jahren mit, was so passiert in unserer Branche. Letztendlich haben wir, wenn man so ein bisschen möchte, aus dem Industriehanfbereich ja überhaupt erst möglich gemacht, dass man über Cannabis wieder spricht, dass es medizinischer Cannabis salonfähig geworden ist und dass wir jetzt sogar bei dem sogenannten Genusscannabis angekommen sind. Und jetzt ein großes Dankeschön an dich und an eure Arbeit. Als ich vor 27 Jahren das Buch gelesen habe von Matthias Bröckers, Die Wiederentdeckung einer Nutzpflanze, Hanf, Cannabis und Marihuana, also damals war das Schlagwort Marihuana noch en vogue für den Drogenmarkt, da habe ich mir nicht vorstellen können, als deutscher Bürger, als deutscher Steuerzahler jemals zu erleben, dass, was in dem Buch beschrieben ist, Cannabis als Medizin wieder möglich wird und noch weniger, dass wir in einem Land leben könnten, wo der Erwachsene selber entscheiden darf, ob er dieses Cannabis eben halt auch als Genussmittel akzeptiert. Also dafür erstmal vielen Dank von meiner Seite. Der Applaus ist berechtigt. Ja, danke. Danke. Nein, ich meine, das ist ein Prozess gewesen, der hat sicherlich einiges an Mühe bedeutet.
Daniel, wie viel Potenzial steckt denn im Hanfmarkt, wenn die Rauschklausel gestrichen wird?
Ich will jetzt nicht sagen unendlich, das klingt natürlich etwas übertrieben, aber eins kann ich sagen, wir haben seitens unseres Verbandes auf der letzten Konferenz einen Sprecher aus Nordamerika gehabt und der hat fantastische Zahlen mitgebracht. Er rechnet über Nordamerika, Europa, aber auch den Rest der Welt, Asien. Ich muss es euch einfach so sagen, aber Industriehanf würde mehr und wird mehr Umsatz bringen als der medizinische und der Genusscannabis zusammen. So gesehen, also auch gerade für einen Wirtschaftsstandort wie Deutschland, extrem wichtig.
In Zeiten der Nachhaltigkeit und der Klimakrise ein sehr umweltschonender Rohstoff. Das, wir kommen jetzt zum Ende, aber wir haben zwei ganz, ganz wichtige Themen noch, die Richtung Zukunft gehen, nicht angeschnitten. Und von daher würde ich jetzt tatsächlich die letzten Worte dir überlassen, Dirk. Und zwar Pilotprojekte. Was kannst du jetzt schon verraten? Wie groß werden sie? Wie etwa in den Niederlanden, wo tatsächlich jeder hingehen kann, wo es keine limitierte Teilnehmerzahl der Pilotprojekte gibt, wie in der Schweiz, sondern ein sehr liberales wissenschaftliches Projekt, oder wird es dann doch eher sehr restriktiv mit kleinen Panels? Und das andere großes Thema ist der Rahmenbeschlussvertrag 2004. Da wird auch immer wieder gesagt, wir haben uns jetzt nicht getraut, den Weg bis zum EuGH zu gehen, vielleicht macht es ja Tschechien, aber wenn Tschechien es nicht macht, wie stoßt ihr jetzt tatsächlich den Policy-Prozess auf europäischer Ebene an, dass da die entsprechenden Paragraphen mal angepasst werden? Also diese zwei Fragen nochmal zum Abschluss, weil wir, glaube ich, dann leider schon mit der Zeit fertig sind. Wir könnten, glaube ich, noch eine Stunde weiter diskutieren, aber ich denke trotzdem, du hast genug Input für den 12. Oktober erhalten unsererseits.
Ja, wir werden das ja nicht alles am 12. Oktober machen, da ist nur die Einbringung. Wir haben ja schon immerhin 4 Wochen Zeit.
Bis zum 12. Oktober.
Sonst wird das bei all dem Input auch nicht gehen. Ich will wenigstens selbstbewusst, bevor ich auf die zwei Fragen eingehe, eine Ergänzung machen. Also ich bin auch froh, dass das Parlament mitzureden hat, aber als Parlamentarier, wir haben nicht ein bisschen mitzureden, das Gesetz wird vom Parlament immer noch gemacht, wir sind die Legislative und deswegen gehe ich davon aus, wir haben da eine ganze Menge noch zu tun und werden auch noch eine Menge dran tun und ich bin da auch nicht weit von Ihnen entfernt, was die Rauschklauselfrage angeht. So, jetzt zu den beiden Fragen. Also zum einen, wir wissen tatsächlich noch nicht genau, wie das mit den Modellprojekten aussehen wird. Es wird einen Prozess geben, wie den wir jetzt auch hatten. Das Ministerium hat zugesagt, bis Ende des Jahres dazu was vorzulegen. Wenn es nach uns geht, wird es ein sehr flexibles Modell werden und es wird auch unterschiedliche Modellprojekte werden ermöglicht werden können. In Deutschland, das ist aber üblich so und insofern wird es ein bisschen anders sein wieder als in anderen Ländern, wird das im Zweifel aber auch von den Bundesländern dann tatsächlich und gegebenenfalls den Regionen, also wenn sich die Region Ruhrgebiet dann entscheidet, was zu machen, dann entscheidet die auch ein wenig über die Rahmenbedingungen sozusagen entscheiden. Wie das exakt gemacht wird, kann ich auch noch nichts zu sagen dazu. So müsste ich sozusagen in die Glaskugel gucken. Und im letzten Punkt, wir wollen das Vertragswerk verändern. Wir wollen sicherstellen, dass auf europäischer Ebene das möglich wird, dass es legal Cannabisanbau geben wird. Und dazu werden wir weiter das tun, was man tut, nämlich versuchen, möglichst viele Partnerinnen und Partner zu sammeln. Der erste Schritt ist in aller Regel ja nicht, dass man vor Gericht geht. Also das haben natürlich die Rechtsvertreterinnen und Vertreter gerne. Der erste Schritt ist, man sammelt Partnerinnen und Partner und versucht, ein Vertragswerk, und dieser Teil des Vertragswerks ist mit Mehrheit zu ändern, Da wird auch die Wahl zum Beispiel zum Europäischen Parlament nochmal eine Rolle spielen. Ich bin mir sicher, da wird auch das Thema bei der Wahl eine Rolle spielen. Ich glaube, das ist dann sozusagen der nächste Schritt, der kommen muss.
Dirk, 16. November, angenommen, Bundestag verabschiedet, das kann gehen. Wann tritt es in Kraft?
Also es könnte zum 1.1. in Kraft treten. Ich sage, es könnte, weil der Bundesrat hat wieder das Recht, nochmal gefragt zu werden. Das Gesetz wird nicht zustimmungspflichtig sein. Also er wird gefragt, aber die Frist müssen wir abwarten. Und das könnte dann Mitte Dezember sein. Danach muss der Bundespräsident noch unterschreiben. Und wenn der dann in Urlaub ist, wird das schwierig. Also es könnte der 1.1. werden. Ich würde mich aber nicht darauf versteifen. Ganz ehrlich, wenn wir das Gesetz am 16. November durch haben und es verabschiedet ist, fällt mir ein Riesenstein vom Herzen, weil ich habe auch seit Jahrzehnten mit daran gearbeitet, bis hin zur Veränderung der Sichtweise in meiner eigenen Partei. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt an dem Punkt sind, sowas erstmalig zum Abschluss zu bringen. Und dann geht es direkt in den nächsten Schritt zu den Modellprojekten.
Wir bleiben alle positiv gestimmt.
We hope you enjoyed this podcast. You can find more podcasts on our channel and we look forward to welcoming you to one of our upcoming events. All dates are available at cb-net.com.